Ich sage mal, warum ich nicht dort bin, ja. Also erstens, selbstverständlich, Protest ist immer besser, als wenn nichts passiert. Andererseits scheint so zu sein, dass diese großen Proteste und Demos ohne so ein gewisses, sag mal, selbstbetrügerisches Maulheldentum der Beteiligten gar nicht abgehen. Wenn das heißt, Gipfel fluten, Kapitalismus versenken oder so. Eigentlich wissen alle Beteiligten, dass sie auf die Weise den Kapitalismus nicht versenken. Aber wenn sie sich klar Rechenschaft darüber ablegen würden, was so ein Protest wirklich ist und bewirkt, dann wäre ihnen wahrscheinlich den eigenen Einsatz, der ja weit geht und bei manchen bis zur existenziellen Gefährdung führt, dann wäre ihnen der Protest den Einsatz wahrscheinlich gar nicht wert. Wenn sie sich nämlich klar machen würden, mehr als eine massenhafte Meinungsäußerung ist die Sache nicht. Und sie ist nicht der Kampf gegen den Kapitalismus, sondern sie ist eine demonstrative Äußerung eines oppositionellen Standpunkts. Und wenn sie das klar sehen würden, ich glaube, die meisten Demonstranten fänden dann die Sache den Aufwand nicht wert. Wenn wir jetzt schon bei den Protesten sind, dann hätte ich noch eine andere Überlegung zu Protestcamps. Es ist nämlich so, in einer entscheidenden Hinsicht sind die Demonstranten praktisch sowas wie, sag ich mal, werden natürlich beleidigt sein, aber sie sind wie die Idealisierung von Merkels Standpunkt selber. Was ich meine ist Folgendes. Die Kanzlerin sagt, wir G20 sind die reichsten und mächtigsten und selbstverständlich einflussreichsten Nationen der Weltwirtschaft. Und weil wir so viel Macht haben, haben wir die Verantwortung dafür, wie es mit der Weltwirtschaft und überhaupt mit der Welt weitergeht und müssen uns um, ich weiß nicht, Hunger und die Flüchtlinge und das Klima und die Finanzmarktstabilität etc. sorgen und da gemeinsam Verantwortung übernehmen. Und wenn man jetzt die Proteste sich anschaut, dann gehen die verdammt weit in die Richtung, dass sie den G20 den Vorwurf machen. Sie würden eine Verantwortung für die Welt entweder nicht verdienen, weil sie die Verursacher der Schäden sind, oder aber nicht wahrnehmen, weil sie aus lauter nationalen Interessen gar nicht ans Klima, an den Hunger, an die Flüchtlinge und so weiter denken. Diese Gleichung, Macht begründet Verantwortung, das ist eigentlich fast, möchte man sagen, das ist schon die Formel für den Gipfel. Die Gleichung, die würde ich lieber angreifen. Ich würde lieber sagen, da sieht man mal, was für eine Welt man lebt, wo diejenigen, die die Macht über die anderen haben, dann auch die sind, die für alles Gute zuständig sein sollen. Das würde ich als Gedanke angreifen und nicht sagen, und dieser Zuständigkeit kommen sie nicht wahrhaftig nach.
Wenn man sich jetzt also von nah und fern über den G20-Gipfel informieren will, da heißt es zum Beispiel auf der Internetseite des NDR, die Gruppe wendet sich immer stärker den globalen Herausforderungen zu, zum Beispiel dem Klimaschutz, der Energieversorgung oder dem Thema Flucht und Migration. Deutschland möchte während seines Vorsitzes auch Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung thematisieren und nach Konzepten suchen, die die Stellung von Frauen stärken. Die Gesundheitsversorgung und das Management von Gesundheitskrisen steht ebenso auf der Agenda wie der nachhaltige wirtschaftliche Fortschritt Afrikas. Das klingt doch wunderbar. Ist dort Ihrer Meinung nach der Zweck des Treffens korrekt bestimmt?
Naja, was wir hier haben ist, Sie benennen oder die Kanzlerin benennt in diesem Fall sozusagen Weltprobleme. Probleme, die alle Staaten betreffen sollen. Und vor allen Dingen die wichtigen natürlich, und die deswegen eben in den Kompetenzbereich und in den Verantwortungsbereich der wichtigen Staaten fallen. Sie sollen Lösungen unterbreiten. Wenn man es jetzt mal genau ansieht, merkt man, die Liste besteht im Wesentlichen aus Resultaten der Verwüstungen, die der globale Kapitalismus anrichtet. Also, die fossile Energieerzeugung seit 100 Jahren versaut das Klima. Die Verarmung der Dritten Welt und die Ordnungskriege, die der Westen da geführt hat, führen zu unaushaltbaren Zuständen im Nahen Osten und man hat auf der Basis jede Menge Flüchtlinge. Das könnte man so weitermachen. Das mehr oder weniger betrifft es die meisten dieser Themen. Jetzt muss man erst mal sagen, die Staaten sind verantwortlich für die Verursachung dieser unguten Zustände. Und jetzt machen sie einen internationalen Gipfel, in dem sie sich wechselseitig praktisch in die Pflicht zu nehmen versuchen. Ich sage extra versuchen, aber das kommt dann später noch. In die Pflicht zu nehmen versuchen, sich diesen Problemen zu stellen, im Bewusstsein dessen, dass solche Verwüstungen tatsächlich die Stabilität, die Fortsetzbarkeit der internationalen Konkurrenz, das Florieren der Weltwirtschaft selber bedrohen können. Also wir haben das beim Klima, ja, wenn die Dürren zunehmen, wenn die Stürme zunehmen, dann ist es ein Stabilitätsproblem. Das ist tatsächlich nicht gelogen, sondern es ist so. Nur, jetzt kommt erstmal der Hammer, weil die großen Nationen ja alle in ihrer Konkurrenz gegeneinander diese Schäden verursachen, ist keine von ihnen bereit, in Sachen eigener Reichtumsproduktion und eigener Konkurrenz Abstand davon zu nehmen, im Blick auf das Weltproblem. Da sagt dann jeder, ja, ja, die Weltprobleme kann sowieso kein Land für sich lösen und wir fangen schon mal nicht einfach auf eigene Kosten an. Es ist nämlich so, alle Nationen würden davon profitieren, wenn andere Konkurrenzverzicht üben würden. Also wenn zum Beispiel die andere Nation, sagen wir mal, auf Dumpinglöhne verzichten würde, eine Version. Die andere Version, die Deutschen speziell würden schwer davon profitieren, wenn die anderen Nationen auf das Verbrennen von Kohle und Öl verzichten würden oder das schneller zurückfahren würden, da würden die Deutschen ihre Windmühlen besser verkaufen können. Die Deutschen würden oder alle würden profitieren, wenn die anderen im Interesse der Finanzmarktstabilität ihren Banken größere Restriktionen bei Kreditrisiken auferlegen würden. Aber kein Staat mag es machen, weil es ja eine Konkurrenzschädigung der eigenen Position ist. Deswegen tritt jeder an die anderen heran und verlangt von den anderen Rücksicht oder Selbstbeschränkung in Sachen Konkurrenz zu üben. Aber jeder weiß, dass er vom anderen verlangt, weil er es selber nicht tut. Und weil er profitieren würde, wenn es der andere tun würde. Das ist mal die erste Hälfte der ganzen Geschichte. Deswegen kommt da auch immer so wenig raus bei diesen Gipfeln. Die zweite Hälfte davon ist die, dass nun jede der Nationen ankommt und auf den internationalen Konferenzen das, was sie sowieso tut, also zum Beispiel die Deutschen machen ihre Energiewende, um weg vom Öl zu kommen, weg von der Abhängigkeit von Importen aus diesen unsicheren Regionen, auch eine Sicherheit gegen schwankende Energiepreise und selbst ihr Energie mit industriellen Mitteln erzeugen, die sie daheim herstellen können. Das könnte man wieder weitermachen. Ja, die Amerikaner haben ihren Banken größere Eigenkapitalreserven auferlegt, die Europäer haben einen Bankenrettungsfonds eingerichtet. Und mit all dem kommen sie auf die internationalen Konferenzen und sagen, seht hier, wir tun was für die gemeinsame Verantwortung für die Weltwirtschaft. Und natürlich tut jede dieser Nationen bloß das, was in ihrem Konkurrenzinteresse liegt. Jetzt verlangen sie sich das wechselseitig ab, dass die anderen anerkennen, dass das, was die eine Nation, was sie nur in ihrem Konkurrenzinteresse betreibt, was aber andererseits sie darstellt als Beitrag zu der Lösung der Probleme der Weltwirtschaft. Jetzt verlangen sie einander ab, dass sie das anerkennen, was der andere macht, nicht als gegen sie gerichtete feindselige Aktion, sondern als Beitrag zur Lösung eines gemeinsamen Problems. Jetzt muss man sich das nochmal vor Augen stellen. Wenn die deutsche Energiewende wirklich erfolgreich wird und wirklich die Welt erfasst, dann muss man sagen, dann enteignet diese Energiewende ganze Weltregionen von deren entscheidenden Erwerbsmittel, nämlich dem Öl. Das ist total gegen andere gerichtet. Jetzt sollen die anderen unterschreiben, ja, das ist aus Sorge ums Klima und wir sind froh, dass die Deutschen das machen und andere sind zu ähnlichen Anstrengungen verpflichtet. Dann ist es das Bekenntnis, dass das, was durchaus Schäden bei ihnen bewirkt, von ihnen nicht als feindseliger Akt genommen wird. Und auf dieses Bekenntnis kommt es bei solchen Gipfeln an. Vielleicht wäre es jetzt der nächste Gedanke. Nie ist der Zweck eines solchen Gipfels so klar auf den Tisch gelegen wie heute, wo der amerikanische Präsident Trump auf einmal die wie es dann immer hieß, nichtssagenden Kommuniqués am Ende solcher Gipfel nicht mehr zu unterschreiben bereit ist. Da merkt man, was die Leistung war, wenn es immer wieder unterschrieben worden ist.
Sie sprechen gerade den US-Präsidenten Donald Trump an. Insbesondere dieser erscheint ja in den deutschen Medien als die Inkarnation des Bösen oder wahlweise auch als Verrückter. Andersherum seine vermeintliche Gegenspielerin Angela Merkel als Stimme der Vernunft oder Verteidigerin der freien Welt. Wie kommt es Ihrer Meinung nach zu einer solchen Wahrnehmung und wie beurteilen Sie diese?
Naja, der amerikanische Präsident gibt ja nun wirklich zu erkennen, und das führt eine absolut neue Ehrlichkeit in die quasi Weltwirtschaftsdiskussion ein. Er gibt wirklich zu erkennen, dass er den Verlauf der internationalen Konkurrenz als gegen Amerika gerichtet betrachtet sieht. Und dass auf der Basis Amerika, diese größte, wichtigste Macht, die von der eigentlich alles in der Weltwirtschaft abhängt und die ja diese Regeln den anderen Ländern im Verlauf von 60, 70 Jahren Nachkriegszeit überhaupt erst aufgedrückt hat. Amerika gibt zu erkennen, dass es diese Weltwirtschaft nicht mehr für seine Sache hält. Insofern neue Ehrlichkeit. Er ist nicht einfach ein Verrückter. Er sagt, die Chinesen und die Deutschen exportieren Jahr um Jahr mehr, als sie von uns einkaufen, nehmen uns das Geld weg, nehmen uns damit Arbeitsplätze weg. Und werden selber drüber reich und mächtig. Und zu allem Überfluss schützen wir die noch mit unserer NATO und unserem, also die Deutschen jetzt, zu allem Überfluss schützen wir die noch auf eigene Kosten. Naja, da kann man eigentlich nicht sagen, dass das verrückt wäre. So ist es schon. Insofern macht er was deutlich. Er macht deutlich, dass diese Weltwirtschaft eine Konkurrenz ist, die durchaus auch auf Kosten von kapitalistischen Nationen geht, wo manche gewinnen und manche eben auch dran verlieren. Und insofern muss man erstmal sagen, hat er mehr Recht als die deutsche Kanzlerin, wenn die sagt, das wäre doch alles eine einzige Win-Win-Situation und jeder wäre mit Blindheit geschlagen, der dieses wunderbare, regelbasierte Weltwirtschaften, wie sie sagt, nicht mehr mitmachen will. Das ist mal das eine. Das zweite ist natürlich, na, die Wahrnehmung ist irgendwie klar. Deutschland lässt erkennen, es ist ja auch der große Nutznießer dieser Weltwirtschaftsordnung im letzten Jahrzehnt, dass die internationale Konkurrenzordnung, die es gibt, schwer im deutschen Interesse liegt. Deswegen erscheint sie als Verteidigerin der liberalen Weltordnung oder tritt auch als die auf. Und Trump als der engstirnige Nationalist, der die Globalisierung nicht gelten lassen will. Richtig ist da bloß eines dran. Ja, tatsächlich, die Amerikaner machen eine Absage an diese Weltwirtschaftsordnung. Und darüber müssen wir vielleicht noch ein bisschen reden.
Da würde ich direkt anschließen, auch mit Bezug auf die Bundesrepublik. Wie würden Sie denn das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA in der gegenwärtigen Weltordnung beschreiben? Was hat sich vielleicht da in den letzten Jahren geändert?
Ich weiß nicht, ob man überhaupt sagen kann, da hat sich so sehr viel geändert. Also eigentlich findet das statt, was seit mindestens 30 Jahren von Deutschland betrieben wird, über die verschiedenen Schritte. Nämlich einerseits seit 60 Jahren die Unterwerfung unter die amerikanische Regel, die ganz früher hieß, die Nationen sollen untereinander, die des Westens damals zunächst, sollen untereinander militärisch zusammenhalten und nur ökonomisch konkurrieren und ökonomisch nur mit Kapitalproduktivität, also mit der Produktion wettbewerbsfähiger Produkte, Waren und Dienstleistungen und nicht mit Absprachen und Sonderbeziehungen, die der Konkurrenz einen politischen Charakter geben. Das war eigentlich die große Regel des GATT damals. Die Regel hieß, Vorteile, die du einem gewährst, also Handelskonditionen, die ein Staat einem gewährt, muss dieser Staat allen gewähren. Das war völlig klar von den Amerikanern. Sie sind die produktivste, die mächtigste, die kapitalstärkste Nation und sie richten sich die Welt als einen Platz für amerikanisches Kapital her. Die Europäer haben sich diesen im Nachkrieg, in der Nachkriegszeit, haben sich dieser Vorgabe, man muss wirklich sagen, notgedrungen angepasst, aber haben auf dieser Basis Konkurrenzfähigkeit entwickelt. Und jetzt sind sie seit vielen Jahrzehnten damit beschäftigt, einerseits die amerikanische Weltordnung und damit auch den amerikanischen Reichtum und die amerikanische Kapitalmacht zu benutzen und sich andererseits gleichzeitig Schritt für Schritt von der amerikanischen Dominanz zu emanzipieren. Naja, über die Krisen wird es natürlich immer ekelhafter und schlimmer. Und jetzt sind sie halt damit konfrontiert, dass einmal nicht ein untergeordneter Staat drüber klagt, dass die Weltwirtschaft ihn schädigt, sondern dass es ausgerechnet die größte, und zwar die Weltwirtschaft garantierende Weltmacht ist, die sagt, diese Weltwirtschaft schädigt uns und so machen wir das nicht mehr weiter. Das hat sich geändert. Eigentlich geändert hat sich nicht die Konkurrenz, sondern dass sie mit dem amerikanischen Präsidenten konfrontiert sind, der zu dieser Konkurrenz sagt, die lässt er sich nicht mehr bieten. Es käme noch auf eine ganz wichtige Geschichte bei der Sache an, nämlich diese Weltwirtschaftsordnung ist die eigentümliche Einrichtung, dass die größten und natürlich mächtigsten Konkurrenznationen der kapitalistischen Welt, dass die sich untereinander darüber verständigt haben, dass sie die Konkurrenz, die sie als Gewalten sind und betreiben, dass sie diese Konkurrenz von der ökonomischen Konkurrenz um den Reichtum dieser Welt trennen. Es geht so weit, dass Amerika mit den Chinesen militärische Konfrontationen im südchinesischen Meer macht. Chinesen umgekehrt auch, das will jetzt hier nicht Schuldfragen wälzen. Dass militärische Konfrontationen auf der einen Seite stattfinden, Russland und Westeuropa genauso in Sachen Ukraine und Krim. Auf der anderen Seite aber die kapitalistische Benutzung des anderen Landes und seiner Ressourcen, die Benutzung der fremden Märkte und so weiter, dass sie die davon fernhalten. Das ist überhaupt der Kern dessen, was Merkel sagt, meint, wenn sie sagt, wir haben einen regelbasierten Handel, Welthandel. Nämlich die Trennung von Regeln, die den Welthandel bestimmen und der Gewalt der Staaten, die diese Regeln respektieren und in Kraft setzen und darauf verzichten, ihre Gewalt zur Entscheidung der Konkurrenz zu nutzen. Ihre Macht als politische Größen, die benutzen sie bei der Definition und Fortschreibung und Fortänderung dieser Regelwerke, aber sie nutzen sie nicht, um die Konkurrenz zu entscheiden. Und das ist eigentlich die Neuerung, die Trump jetzt einführt, wenn er sagt, wenn andere Staaten auf Kosten Amerikas verdienen, dann bestrafen wir sie, also dann machen wir Strafzölle oder dann machen wir Verbote und so weiter, dann mischt er die Gewalt, die er als Staat hat, in den Handel rein. Und warum sollen das imperialistische Staaten auch nicht tun? Das macht nur deutlich, was für ein fundamentaler Gegensatz in dieser Weltwirtschaft drinsteckt und was für eine Sondersituation es war, dass 60 Jahre oder 70 Jahre lang Amerika gesagt hat, es verspricht sich von der Aufrechterhaltung eines geregelten Handels. Und dafür setzt Amerika seine Militärmacht ein, dass alle Staaten das respektieren. Es verspricht sich davon mehr als von der Benutzung der eigenen Gewalt zur Entscheidung der Konkurrenz. Und an der Schwelle stehen wir eigentlich jetzt, dass die Ebene der Gewalt in den zwischenstaatlichen Geschäftsverkehr wieder eingeführt wird.
Es wird oftmals auch hier bei den Protesten thematisiert, dass der Kapitalismus sich in einer Krise befände. Wie sehen Sie denn das gegenwärtige Stadium der globalen Produktionsordnung?
Ja, man muss sich da ein bisschen hüten vor dem mit dem Krisenargument. Die Geschichte ist die, natürlich hat der Kapitalismus Krisen. Und die letzte, die vor ungefähr 10 Jahren begann, diese berühmte Finanzkrise, die wirklich praktisch die Systemfrage auf die Tagesordnung gesetzt hat, die wirkt schon immer noch nach. Aber für alle beteiligten Staaten heißt Krise nie, oh Scheiße, es geht nichts mehr. Sondern für alle beteiligten Staaten heißt Krise immer Konkurrenz. Dann kommt es eben darauf an, dass man die eigene Nationalökonomie aus dem Schlamassel rauszieht und das auf Kosten anderer. Und das findet jetzt schon die ganze Zeit statt. dass lauter Konkurrenz stattfindet, die nicht mehr oder die jetzt lange Zeit nicht, das heißt ja nicht, dass es ewig so sein muss, die lange Zeit nicht eine Konkurrenz um die Beteiligung an einem weltwirtschaftlichen Wachstum war, wo also alle, zwar in verschiedenem Maße, aber alle noch mitgewinnen können, sondern dass es eine Konkurrenz um die Verteilung der Krisenschäden gewesen ist. Und da wird es natürlich giftiger.
Jetzt liest man aus den Texten des Gegenstandpunkts ja auch eine bestimmte Kritik an den Staaten dieser Welt oder dieser Weltordnung und ihrer Produktionsweise. Warum sollte man denn dagegen jetzt nicht protestieren?
Ach, dagegen soll man protestieren. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden, ganz im Gegenteil.
Worin sehen Sie denn dann die angemessene Protestform in der gegenwärtigen Situation?
Naja, ein Protest, um es mal so zu sagen, ein Protest ist eine Willenserklärung. Da sage ich, ich will das nicht. Ich bin da dagegen. Und mehr ist es auch nicht als eine, ja, auf der Straße laut gewordene Meinungsäußerung. Das bekämpft so nichts. Womit die Leute, die den Kapitalismus nicht leiden können, konfrontiert sind, ist, dass der Rest der Welt das für eine natürliche oder vorteilhafte Weise, das eigene Leben zu bewerkstelligen, auffasst. Also man ist damit konfrontiert, dass der Kapitalismus als die selbstverständliche Weise, wie man seinen Erwerb erzielt, wie man sein Leben abwickelt, aufgefasst wird. Und da gibt's nur eines, man muss die wenigen Mittel, die man hat, dafür nutzen, diesem System die Selbstverständlichkeit zu nehmen. Und das ist eine Frage des Arguments, das ist mit Willenserklärungen nicht zu erledigen. Willenserklärungen haben immer bloß den Charakter, dass der Rest der deutschen Bevölkerung sagt, oh, da gibt's ja welche, die sind dagegen, schau an. Das Warum und was dagegen spricht, gegen diese Ordnung, das ist mit so einem Protest gar nicht zu erledigen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, und ich meine, die Argumente, die dann wirklich kursieren, also ich erinnere nochmal an den Hauptsatz, die großen kapitalistischen Staaten machen die Welt kaputt und räumen noch nicht mal hinterher auf. Also kümmern sich noch nicht mal um die Schäden, die sie anrichten. Da ist sehr die Frage, ob das eigentlich der Aufruf zum Wahrnehmen der Verantwortung ist. Sie sollen mal die Schäden wieder reparieren, die sie anrichten. Oder ob es das Urteil ist, wir wollen diese Mächte stürzen, weil sie die ganze Scheiße anrichten. Ja, man merkt auch, das sind halt diese großen Bündnisse, die halten das richtig offen, diese Protestbündnisse. Ob es eigentlich die Ermahnung zur Wahrnehmung der Verantwortung ist oder der Aufruf zu weg mit diesem System. Das hält der Protest einfach offen. An der Stelle, meine ich, müsste er zumindest eindeutig sein. Und dann wäre es immer noch kein Argument, sondern bloß eine Willenserklärung.
Aktuell wird oftmals von linker und liberaler Seite das gewaltsame Vorgehen der Polizei gegen die Demonstranten und Protestcamps kritisiert. Dabei wird immer wieder skandalisiert, dass die Polizei sich über Gerichtsurteile hinwegsetze, es undemokratisch zugehe und der Rechtsstaat missachtet würde. Was halten Sie von dieser Argumentation?
Ach Gott, es gibt immer diese, da möchte man immer am liebsten sagen, das wird schon auch so sein, ja. Aber soweit der Rechtsstaat missachtet wird, muss man halt vor Gerichte gehen und dann sieht man schon, ob er missachtet worden ist oder nicht. Was ganz anderes ist, ist, dass natürlich so ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland als Ausrichter von so einer internationalen Konferenz ja auch die eigene Machtvollkommenheit und die Fähigkeit, sowas einerseits ohne Störungen und andererseits möglichst ohne praktisch diktatorische Verhältnisse über die Bühne zu bringen, dass der Staat da auch sein Renommee reinsetzt. Insofern dieses Kunstwerk, demokratischen Protest erlauben, aber keine Störung zulassen, naja, das führt natürlich zu lauter gewalttätigem Abräumen von Camps, dann wieder zulassen, dann Demos zulassen, dann Demos abräumen. Das ist halt auch das Ritual, auf das sich die Staatsmacht mit ihrer Renommier sucht und die Demonstranten mit der, jetzt möchte ich fast sagen, ebenso ritualisierten Sucht, praktisch das Bild absoluter Souveränität der Obrigkeit zu beschädigen. Also das ist das Spiel, das beide Seiten da spielen. Die wollen ja, die sind ja auch nicht zufrieden damit, dass sie auf den Straßen demonstrieren und ihre Plakate hochhalten. Oder jedenfalls sind es nicht alle davon. Und natürlich, da Teil sucht die Auseinandersetzung mit der Staatsmacht, ein Teil kriegt die Auseinandersetzung mit der Staatsmacht von der anderen Seite aufgezwungen und erlebt dann eben, dass dieser Staat ja sich auch nicht am Zeug flicken lässt. Sondern Demonstrationen, wenn schon, dann als Demo der eigenen Liberalität neben der absoluten Souveränität, dass man alles unter Kontrolle hat, gelten lassen will.